Ja, jetzt sind wir heute beim Olaf Siegert. Er ist der Leiter des Programmbereichs Drittmittel und betreut im Zuge der Aufgabe vor allem zwei Bereiche derzeit. Das ist einmal EconStore und einmal kümmerst du dich um Forschungsdaten. Und ich habe mir gedacht, dass wir heute ein bisschen mehr über EconStore und im Zuge von EconStore halt auch etwas verstärkt über Open Access halt mal sprechen.
Ja, da muss ich noch korrigieren. Also es geht bei mir nicht nur um EconStore, sondern auch um andere Dienste in dem Kontext. EconStore ist einfach nur unser prominentestes Produkt.
Okay. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir jetzt noch mal ein bisschen über EconStore reden.
Ja, ja.
Was ist das?
EconStore ist, der Fachbegriff nennt sich ein fachliches Repository. Das muss man sich so vorstellen wie ein Publikationsarchiv, was elektronische Veröffentlichungen im Web frei zugänglich macht. Und nicht nur, dass man darüber halt Dokumente finden und abrufen kann, sondern EconStore vergibt auch für jedes Dokument, was man dort hochlädt, auch einen sogenannten Persistent Identifier, das heißt eine feste Adresse, die sich auch sozusagen auch nicht ändert und dann auch okay. Dauerhaft dann eben auch zitierfähig halt genutzt werden kann.
Also wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen, ich habe meinetwegen mein Webspace, ja, und schiebe da jetzt mein PDF hoch? Wo ist der Unterschied also im Vergleich zu einer Publikation auf EconStore?
Wie gesagt, das eine ist, dass ich halt eine dauerhafte Adresse habe. Viele Webseiten haben da ja sehr, sehr ungünstige URLs oder Sachen, die in Frames sind, oder wenn sich dann halt irgendwie der Webauftritt ändert, dann sozusagen hat man Broken Links. Also es geht halt auch sozusagen um die längerfristige Zugänglichkeit von Dokumenten.
Okay.
Dafür ist ein Repository halt ein großer Vorteil. Das zweite ist dadurch, dass es sehr, sehr, dass Repositories so Aggregatoren sind und viele Publikationen in sich vereinen, haben sie auch in Suchmaschinen halt einen hohen PageRank. Heißt, werden halt sehr häufig auch gefunden, wenn man eben nach den entsprechenden Begriffen auch sucht.
Kann ich nur per Google auf die Dokumente zugreifen oder wird ein eigenes, ist das irgendwo eingebettet noch?
Genau, das wäre das nächste,
dass
viele Repositories halt auch sich vernetzen mit Fachdatenbanken, mit Portalen, sodass man die Literaturangaben von Publikationen, die auf EconStore liegen, halt auch über verschiedenste andere Datenbanken halt suchen kann. Und wenn man dann in dieser Datenbank einen Eintrag findet, mal mit Professor XY, Titel sowieso, dann hat man halt einen Link zum Volltext und der führt dann eben auf das PDF zum Beispiel, was auf EconStore liegt.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, freie Dokumente bzw. freie Publikationen. Heißt,
dass man für dieses Dokument, dass also niemand für dieses Dokument, wenn er es zugreifen will, nochmal extra bezahlen muss und in der Regel sich auch nicht registrieren muss, sondern dass es halt ein frei zugänglicher Content ist im Internet. Und das ist deshalb insofern bemerkenswert, weil ja, es geht ja in der Regel um Wissenschaftsveröffentlichungen und die meisten Veröffentlichungen auch im Wissenschaftsbereich, ähnlich wie im Belletristik oder sonstigen Sachbuchbereich, passieren ja über Verlage. Und wenn die Verlage halt ihr Geschäftsmodell dann eben auch von Print auch auf Online auch ausdehnen oder ausgedehnt haben, dann ist es ja trotzdem so, dass die natürlich auch an ihrer Arbeit natürlich auch verdienen müssen und sich finanzieren müssen. Und darum halt diese elektronischen Fassungen, meinetwegen von Büchern oder von Fachzeitschriften natürlich auch bepreisen
und
verkaufen. Und das ist einerseits aus Sicht der Verlage natürlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es aber gerade im Wissenschaftsbereich so, dass wissenschaftliche Publikationen im Idealfall schnell und frei zugänglich sein sollten, weil das ein Faktor ist, damit sich wissenschaftlicher Fortschritt schneller vollziehen kann und das sozusagen Gedanken und Ideen sich schneller austauschen können. Zudem kommt noch ein ökonomischer Aspekt dabei, warum Open Access, wie man das Ganze fachlich nennt, eine wichtige Rolle spielt oder warum es gerechtfertigt ist im Wissenschaftsbereich. Anders als in der, sag ich mal, Belletristik, wo ein Daniel Kehlmann oder ein Günter Grass oder wer auch immer von seinen Büchern...
Nicht Günter Grass, bitte, ja.
Okay. Also wo ein Autor ja von seinen Büchern lebt, ja. Und damit ja dass ein ganz wichtiger Kontrakt ist mit dem Verlag, dass der Verlag ihm sozusagen ermöglicht, von dem Verkauf der Bücher auch sozusagen dann wieder Einnahmen zu haben. Das ist ja für ihn ganz wichtig. Ist das im Wissenschaftsbereich sozusagen dieser Refinanzierungsgedanke eher untergeordnet? Ist es so, dass die Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Fachartikel veröffentlichen oder auch Bücher veröffentlichen, in der Regel nicht davon leben müssen, sondern die leben eigentlich davon, dass sie Angestellte sind an einer Universität, an einer Forschungseinrichtung. Und das Hauptziel einer Wissenschaftspublikation ist darum halt nicht die Refinanzierung des Autors, sondern das Hauptziel ist eigentlich sozusagen die schnelle Verbreitung und auch Input bekommen, Impact bekommen für seine Publikation, also wissenschaftliche Präsentation. Okay. Und darum kümmert sich jetzt eben schon seit bestimmt 10 Jahren eben die Wissenschaftscommunity darum, Wege zu finden, dass Wissenschaftsveröffentlichungen halt möglichst nicht mit solchen Preis- oder Zugangsbarrieren versehen werden, sondern eben frei verfügbar sind.
Also bevor wir jetzt nochmal jetzt etwas tiefer da einsteigen, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir es ja auch mit einer Doppelbesteuerung der Leser halt zu tun, die halt zum einen Forschungseinrichtungen, Universitäten und so weiter bezahlen mit ihren Steuergeldern.
Richtig.
Dass halt dementsprechend Ergebnisse erzeugt werden, die eigentlich dann der Gesellschaft hören. Allerdings werden die Ergebnisse dann erstmal an den Verlag weitergegeben, wo dann praktisch die Gesellschaft die Ergebnisse wieder zurückkaufen muss, praktisch.
Genau. Und da ist einfach dann die Frage, inwieweit zum einen, also welchen Mehrwert leistet der Verlag?
Ja.
Das kann ja sein, und die Verlage argumentieren ja auch so, dass sie eben einen wichtigen Mehrwert leisten in der Aufbereitung, der Veredelung sozusagen der wissenschaftlichen Publikation.
Jetzt mal in der Praxis, wird da redigiert oder Veredelung heißt, das wird gelayoutet und fertig oder wie ich weiß nicht.
Ja, zum Teil passiert in der Tat nicht viel mehr. Zum Teil machen die Verlage halt schon noch mehr. Es kommt nur darauf an, in welcher Form die Manuskripte auch vorliegen, was die Verlage dann auch tun, letztlich zur seriösen Aufbereitung, zur Zitierfähigkeit, zur Verbreitung der Publikation. Auf jeden Fall ist das jetzt eine ganz andere Situation als noch vor, sag ich mal, 20 Jahren, wo alle Fachliteratur nur in Print erschienen ist und wo dann der Weg in der Regel war, dass diese Fachliteratur von den Verlagen dann an die Bibliotheken verkauft wurde und die Bibliotheken dann den Zugang gewährleistet haben. Das Web ist halt jetzt ein ganz anderer Marktplatz. Mhm. Und darum müssen die Verlage sich natürlich neu positionieren. Das ist jetzt eben die spannende Frage, die natürlich auch unterschiedlich bewertet wird. Also wenn man jemanden von einem wissenschaftlichen Verlag natürlich fragt, dann werden die immer sagen, dass sie halt eben entsprechende Mehrwerte leisten, die Wissenschaft oder meinetwegen auch öffentliche Agenten der Wissenschaft nie selbst leisten könnten. Und sie haben natürlich nachgewiesenermaßen auch langjährige Erfahrung im Bereich Publizieren, wobei natürlich das Publizieren im Web noch eine andere sozusagen Frage ist als das Publizieren im Printbereich.
Okay, dann stellt sich mir jetzt noch die Frage, wenn ich jetzt ein Wissenschaftler bin und ich habe jetzt mein Paper fertig, was spricht denn jetzt für Open Access, was spricht gegen Open Access, was spricht für Verlag, was spricht gegen kommerzieller Verlag? Also warum, offenbar ist es ja so, dass das Verhältnis noch sehr, unausgeglichen ist zwischen den Publikationen, was in Open Access halt veröffentlicht wird und was bei Verlagen.
Ja, also zunächst mal muss man sehen, dass das eine ist eben die schnelle Verbreitung, das, was Open Access am besten kann. Das andere, was bei Verlagen auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist der Punkt der Reputation, der Seriosität, weil Verlage, gerade die großen Wissenschaftsverlage, stellen auch Marken dar. Und die Wissenschaft verhält sich da auch nicht anders, als sich die Verbraucher eben auch sagen wir, verhalten in anderen Bereichen, in anderen Branchen, wo man natürlich immer guckt, wer ist sozusagen eine große etablierte Marke, wo gehe ich davon aus, dass Standards an Qualität und an Seriosität eben auch eingehalten werden. Und da haben die Verlage einfach dadurch, dass sie einen teilweise jahrzehntelang sozusagen Kooperation mit Forschungseinrichtungen, mit Universitäten, mit Autoren ja auch haben, haben einen Vorsprung gegenüber anderen Playern in dem Bereich. Mhm. Und das ist schon noch ein ganz wichtiger Aspekt, der gerade für junge Autoren eine große Rolle spielt.
Das heißt so, der Verlagsname wird dann praktisch zu einer Position im Lebenslauf?
Ja, also zum Teil, wenn zum Beispiel ein Journal aus sich heraus nicht ganz so bekannt ist, dann wird das Journal immer sagen, ja, aber wir sind zum Beispiel bei einem großen Fachverlag, wie sagen wir, in der Wissenschaftslandschaft gibt es da im Bereich Wirtschaft, Sozialwissenschaften vor allem drei große, Elsevier, Springer und Blackwell Wiley. Und diese drei Namen haben eigentlich weltweit einen sehr guten, anerkannten Ruf als Wissenschaftsfachverlage. Und da kann es zum Beispiel sein, wenn es ein neues Journal ist oder eins, was nicht einen ganz so hohen internationalen Impact hat, dass man dann sagt, ja, aber dieses Journal wird ja bei Springer herausgegeben oder wird bei Elsevier herausgegeben. Und das ist dann sozusagen so eine Art Reputationszugabe dann.
Okay. Und demgegenüber, was spricht für Open Access? Also warum würde sich jetzt ein Wissenschaftler dafür entscheiden, dann doch auf Open Access zu gehen? Oder wäre die Möglichkeit, das zum Beispiel auch zweigleisig zu machen? Oder ist das dann vom Verlag abhängig, beziehungsweise vom jeweiligen Vertrag?
Das ist vom Verlag abhängig und man muss auch dazu sagen, dass die großen Verlage zumindest teilweise auch versuchen, auf diesen Trend Richtung Open Access, der in der Wissenschaft eindeutig zu sehen ist, auch zu reagieren. So hat zum Beispiel Springer letztes Jahr eine neue Zeitschriftenlinie gestartet. Das nennt sich Springer Open. Und das sind Zeitschriften, die genauso eben wie die klassischen Springer-Zeitschriften auch gelayoutet sind, also ganz genauso wie vorhin, nur dass sie eben frei verfügbar im Web sind. Das heißt, wo man sagen könnte, ja, dann macht Springer genau das, was an der Stelle halt, was man sich wünschen kann. Das heißt, das ist eine etablierte Marke und sie machen Open Access, insofern fein.
Sind das unmittelbare Veröffentlichungen oder werden die erst 3 Jahre noch
zurückgehalten? Nee, die sind unmittelbar direkt frei verfügbar.
Wie verdienen die daran?
Da wird es nämlich interessant, weil natürlich Publizieren verursacht Kosten. Also das sagen auch alle, sagen auch die Open Access Befürworter. Da fallen einfach in dem Prozess immer Kosten an. Vom Server über das Layouting, über Verbreiten, Metadaten, diese ganzen Bereiche verursachen halt Kosten, die irgendwo anfallen und die irgendwie beglichen werden müssen. Und was Springer macht in dieser Springer Open Reihe ist, dass sie mit den Herausgebern der Journals halt einen Deal machen und ein Geschäftsmodell erarbeiten, wie sozusagen Springer die Kosten, die es dann eben hat oder die sie halt berechnen für das Journal, dann eben von den Autoren bekommt oder von den Herausgebern oder meinetwegen von Institutionen, die mit den Herausgebern oder Autoren liiert sind.
Also
es gibt durchaus zum Beispiel Fachgesellschaften oder Konferenzbetreiber oder Wissenschaftsförderer, die auch bereit sind, für Publikationen, die mit ihren Mitteln entstehen, auch sozusagen die freie Verfügbarkeit zu bezahlen. Okay. Im Übrigen hat es das in der Wissenschaft auch schon seit jeher gegeben. Auch im Printbereich gab es zum Beispiel früher Publikationszuschüsse für Nachwuchsautoren, wenn die zum Beispiel ihre Dissertation oder so geschrieben haben und sind meinetwegen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden, dann konnten sie halt eben auch Publikationsbeihilfen beantragen, um dann meinetwegen ihre Abschlussarbeit dann eben auch bei einem Dissertationsverlag zum Beispiel zu veröffentlichen.
Mhm.
Und insofern sehen sich die Wissenschaftsförderer da einfach auch in so einer klaren Linie und auch die Fachgesellschaften sind zum Teil eben bereit, meinetwegen, also viele Fachgesellschaften haben halt ein eigenes Journal, was sie halt auch herausgeben. Und dieses Journal hat sich traditionell früher mal über Mitgliedsbeiträge finanziert. Und da waren eben auch die Subskriptionskosten waren eben gerade so selbsttragend. Und da kann man sich natürlich auch sehr gut vorstellen, dass mit diesen Mitgliedsbeiträgen der Fachgesellschaft zukünftig eben auch eine Open Access-Fassung erstellt wird.
Dann, was man noch so aufschnappt hier auf den Open Access-Fluren, ist irgendwie auch das Wort Mandat, Open Access-Mandat.
Ja.
Was steckt dahinter?
Open Access-Mandat ist die Idee, dass man Autoren mehr oder weniger vorschreibt oder vorgibt, zum Beispiel als Arbeitgeber. Also da geht es halt darum, dass das Forscher ja in der Regel angestellt sind bei einer Einrichtung und dass dann sie ja eigentlich ihre ganzen Publikationen machen können, weil sie die Infrastruktur des Arbeitgebers nutzen. Das heißt, sie haben ja die Räume, sie haben einen Rechner, sie haben die Möglichkeit, an Konferenzen teilzunehmen, was der Arbeitgeber ja auch bezahlt.
Ja.
Und dadurch haben sie auch erst die Möglichkeit, diese Artikel zu verfassen. Und dann sagt der Arbeitgeber, aber wir sind ein öffentlicher Arbeitgeber und du hattest das ja gerade schon so schön dargestellt mit diesen doppelt finanzierten Steuergeschichten. Und dass der Arbeitgeber dann eben sagt, ja, wir als Forschungseinrichtung XY oder Universität XY möchten gerne, dass unsere wissenschaftlichen Autoren so veröffentlichen, dass die Artikel frei verfügbar sind. Und da gibt es aber auch alle möglichen Varianten, weil, sagen wir mal, so ein hartes Mandat ist einfach auch sehr unrealistisch bei der jetzigen Marktlage. Auch,
du hast ja auch gerade schon die Gründe genannt. Ne?
Dann genau, mit den Kosten. Und da, aber was schon gemacht wird, ist dann eben, dass die Autoren mit darauf achten sollen, wo sie publizieren, dass sie jetzt nicht nur nach der Reputation gehen sollen, sondern auch sagen, welches Geschäftsmodell hat der Verlag, und manche sind durchaus offener dahingehend, dass sie sagen, nach einer bestimmten Zeit, sogenannten Embargo-Zeit, wo der Verlag diese sozusagen seine Hauptrefinanzierung vollzieht, kann dann ein Artikel auch frei verfügbar im Web sein und muss jetzt nicht für alle Zeiten irgendwo abgesperrt sein und meinetwegen ein 2-3 Jahre alter Artikel kann in manchen Fächern schon sozusagen ist immer noch sehr, sehr interessant, aber dann ist eigentlich meinetwegen für einen Fachzeitschriftsverlag ist eigentlich die Refinanzierung schon wieder drin. Die haben ihre Abonnements eingenommen.
Und dann können sie es freistellen.
Und können sie es auch freistellen. Und damit sozusagen ist da so auch ein Entgegenkommen von den Verlagen zu diesem Ruf nach freier Verfügbarkeit.
Nochmal zu diesem Mandat. Sind das Einzelfälle? Ist das ein Trend? Hast du irgendwie einen Überblick darüber, wie viele Unis, Forschungseinrichtungen und so weiter dann ihre Wissenschaftler
auffordern? Es gibt, im Web gibt es da Verzeichnisse, wo man sich das halt anschauen kann. Man muss sagen, dass das noch nicht die Mehrheit der Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit machen. Dass aber durchaus der, gerade von aus den USA, von den großen Ivy League Universitäten, durchaus mehrere jetzt schon so ein Open Access Mandat
formuliert. Das ist tatsächlich dann eher wieder so ein Trend aus Amerika halt, der dann, das weiß
ich. Also dieser Trend ist tatsächlich eher sozusagen in den USA zunächst bemerkbar gewesen, wobei man natürlich sagen muss, das sind immer, Mandate, die auch pragmatisch formuliert sind, also die ein klares Statement machen, also unsere Universität, sei es Berkeley oder Harvard, unterstützt eben die freie Zugänglichkeit der Publikation unserer Mitarbeiter oder unserer Forschenden. Aber die sehen sehr wohl, dass eine Kooperation mit den Verlagen auch auf absehbare Zeit eben das Modell ist und sagen dann halt, dass sie ein Mandat haben, aber dieses Mandat eben nicht heißt sozusagen vom Tag der Veröffentlichung an muss das Ganze frei verfügbar sein, sondern eben mit bestimmten Embargo-Fristen. Und oftmals ist es auch als Empfehlung formuliert. Es ist nicht so, dass man sagt, ein Doktorand wird dann eben von der Uni ausgeschlossen, meinetwegen, also wenn er jetzt nicht Open Access sofort publiziert. Also insofern ist das schon sehr pragmatisch bei den Unis, die es machen, halt formuliert. Aber es ist gleichwohl ein Statement. Es ist ein Statement, dass die Universität sich sehr wohl diesen Strukturen im Publikationsmarkt bewusst ist und ganz klar eben auch sagt, wo sie sich auch politisch verorten,
ja,
und damit natürlich auch eine Richtung vorgibt, an denen sich sozusagen auch die Forschenden auch orientieren können. Ja.
Gut, ja, dann steuern wir nochmal so ein bisschen zurück zum Econ-Store, um das jetzt nochmal ein bisschen praktisch zu unterfüttern. Du hast gesagt, Econ-Store ist ein Repository für Open Access-Dokumente. Mhm. Also in unserem Fall ist halt ja wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Wer veröffentlichen da? Also sind das Einzeluploads von einzelnen Nutzern oder einzelnen Wissenschaftlern in dem Fall, die ihre Dokumente hochladen, oder läuft das automatisiert ab oder läuft das im Rahmen von diesen Mandaten, dass ganze Institute hingehen und euch, weiß ich, eine ZIP-Datei mit 100 PDFs schickt oder sowas?
Es ist überwiegend so, dass wir auf Econ-Store sogenannte graue Literatur veröffentlichen, also auch Literatur, die zunächst mal gar nicht in einem Konflikt mit sozusagen kommerziellen Verlagen steht, weil sie nämlich nie bei einem kommerziellen Verlag veröffentlicht wurde. Das hat damit zu tun, dass in Wirtschaftswissenschaften es eine sogenannte Preprint-Kultur gibt. Das heißt, in manchen Fachwissenschaften ist es halt so, dass Forschungsergebnisse sehr schnell zirkulieren sollen, und da gab es früher halt, wo die Druckerpresse angeworfen und die Institute haben selbst eben Papers gedruckt und dann eben in Tausch an andere Universitäten, an andere Institute halt geschickt. Und das hat sich mittlerweile eben ins Web geschoben. Mhm. Und dort gibt es halt eben diese ganzen Papers gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr in Print, sondern die werden nur noch gleich als PDFs
veröffentlicht. Ja, du hast tatsächlich von einer wissenschaftlichen Arbeit dann unter Umständen irgendwie 5 Varianten, die nacheinander irgendwie dann ausgeschossen werden, oder?
Das kann es geben, ja. Also es kann es durchaus geben, dass meinetwegen ein Working Paper, so heißen die da, oder Discussion Paper von einem wirtschaftswissenschaftlichen Institut, von einem Autor, meinetwegen in mehreren Varianten zunächst mal sozusagen auf dem grauen Markt
vorveröffentlicht wird
und dann gegebenenfalls nochmal in einer begutachteten Fassung, in einer Fachzeitschrift.
Okay.
Und das ist so ein Charakteristikum, was es in der Physik zum Beispiel noch gibt, auch in der Mathematik, eben in den Wirtschaftswissenschaften halt auch, aber was zum Beispiel in der Chemie oder in, sag ich mal, der Politikwissenschaft halt nicht verbreitet ist.
Mhm.
Also es ist wirklich interessant, wie sich dann die Fachwissenschaftler in ihrer Publikationskultur auch unterscheiden. Aber wie gesagt, in der Wirtschaftswissenschaft ist es so, okay, und Econ-Store macht sich dies zunutze, weil wir dort eben das Problem haben in Wirtschaftswissenschaften, dass es dann zwar viele weit verteilte Working Paper Serien gibt, jedes Institut, jede Fakultät bringt eigentlich so etwas raus, aber es gibt nicht wirklich, sag ich mal, eine sichere Verzeichnung, geschweige denn eine sichere Ablage dafür.
Das war das vom Anfang, dass die Leute dann unter Umständen halt die PDFs dann einfach nur auf die Website schieben, keiner weiß, wie sieht das Ding morgen aus, dann geht die EDV hin und bastelt dran rum. Und
genau, solche Sachen. Also es gibt dann natürlich auch mittlerweile eben große Portale, die sich genau um diese Preprints kümmern. RepEC ist so eins, oder SSRN. Nichtsdestotrotz ist dort auch nicht der gesamte Markt an Working Papers abgedeckt. Und RepEC zum Beispiel ist auch ein reiner Verzeichnisdienst. Das ist kein Dienst, wo man eben sein Paper uploaden
kann. Kein Hosting.
Und insofern haben wir mit Econ-Store auch eine direkte Kooperation mit RepEC, weil wir den Instituten halt helfen, in dieses RepEC-Verzeichnis reinzukommen. Das heißt, sie brauchen das dann nicht mehr selbst zu machen. Wir machen das für die. Und gleichzeitig ist sozusagen eine dauerhafte Speicherung gegeben und eine dauerhafte Zitierbarkeit ist gegeben. Das ist allerdings auch nur, wenn auch sozusagen der größere Teil auf Econ-Store. Wir haben darüber hinaus aber auch Materialien, die bislang auch noch nicht mal in RepEC nachgewiesen sind, wie zum Beispiel Konferenzveröffentlichungen. Wissenschaftler sich natürlich auch zu Konferenzen treffen und dort halt auch ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Und da ist es in den Wirtschaftswissenschaften auch schon seit einigen Jahren so, dass es bei den Konferenz-Websites dann eben nicht nur das Tagungsprogramm gibt, sondern eben sehr häufig auch sogar schon vorab zu den Konferenzen die Papers halt ins Netz gehängt werden. Und auch das ist natürlich ein spannender Content, der auch genutzt wird, um eben zu gucken, ja, was hat Professor Y jetzt gerade wieder Neues am Start. Auch diese oder gerade diese Veröffentlichungen waren bislang halt wirklich nur auf den Konferenzen, dann auf den Konferenzwebsites, und darum hat sich eigentlich auch niemand dauerhaft gekümmert, sondern wenn die Konferenz irgendwann vorbei war, dann war das halt genau, dann hing es immer daran, so ja, die Uni, die Website gehostet hatte, wie lange hält sie diese Website noch aufrecht, und irgendwann wird es dann abgeschaltet und ist das alles weg. Okay. Und was wir jetzt machen mit EconStore ist, dass wir auch aktiv auf Konferenzbetreiber zugehen. Wir haben zum Beispiel mit der Deutschen Fachgesellschaft für Volkswirtschaftslehre, also Verein für Sozialpolitik, haben wir jetzt ein Abkommen, dass wir halt die ganzen Papers von deren Jahrestagung, das sind schon immer so um die 400, also es ist durchaus einiges, dass wir das halt auf EconStore halt publizieren, und dann sind die dadurch halt auch dauerhaft verfügbar. Und für die Fachgesellschaft hat das eben auch verschiedene Vorteile. Zum einen, dass es eben dauerhaft dort liegt, und wir bieten halt auch noch so Zusatzfeatures, nämlich dass man dort eben auch über EconStore auch sehen kann, wie oft werden welche Papers eigentlich heruntergeladen. Und ich sag mal, es gibt ja nichts Spannenderes als Charts und Tabellen, genau, und Rankings, und zu gucken, sozusagen, bin ich jetzt irgendwie populärer als mein Kollege XY
noch sagen. Okay. Und Einzeluploads ist jetzt dann demgemäß jetzt auch nicht ganz so im Fokus, oder?
Nee, in der Tat nicht. Wir bieten das aber auch an, und ist auch etwas, was jetzt auch langsam zunimmt. Man muss sehen, dass so für einzelne Veröffentlichungen, es gibt eben bei mehr und mehr Universitäten zum Beispiel solche Repositorien, wo halt Wissenschaftler der Uni halt ihre Veröffentlichungen halt auch dort hochladen können. Ja. Und ja, das ist dann eben etwas, wo dann viele sagen, ja gut, dann mache ich es einmal da, dann reicht mir das auch. Ist auch nichts, wogegen wir jetzt sind, sondern wir sehen uns da einfach als komplementär Organ. Was dann aber eben immer noch so ist, dass zum Beispiel das bei Forschungseinrichtungen, für die ist sozusagen Betrieb eines eigenen Repositories dann oftmals zu aufwendig, weil die sind wesentlich kleiner als Universitäten, haben meistens auch eine ganz kleine Bibliothek, eine ganz kleine EDV, und wenn man jetzt sagt, so über den klassischen Bibliotheksbereich hinaus sollen die jetzt auch noch so ein Repository managen und wuppen, dann steigen die meisten dann aus und sagen, gut, das können wir nicht leisten. Und da bieten wir zum Beispiel auch unsere Dienste an. Und wir bekommen zum Beispiel auch Uploads von Business Schools, also die halt auch zum Beispiel auch Doktorarbeiten noch haben, die aber auch keine Infrastruktur haben, um das im Web adäquat zu veröffentlichen. Und von daher gibt es da halt eine Vielzahl von Bereichen, wo man auch sagen muss, dass spiegelt auch diesen vielfältigen Publikationsmarkt halt auch wieder. Wir haben einerseits eben die großen Verlage, die natürlich einen Großteil des Marktes da repräsentieren. Wir haben aber auch daneben halt diesen großen Bereich von grauer Literatur, von Nimmt. Und wir versuchen da halt auch durchaus neue Wege zu gehen. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir auch mittelständische Verlage ansprechen, die meinetwegen überwiegend Bücher veröffentlichen und kein wirklich adäquates elektronisches Geschäftsmodell haben und vor allem eben immer noch über den klassischen Buchmarkt und Printmarkt halt auch ihr Geld machen. Und dass dort es ja immer wieder zu Fällen kommt, wo halt dann eine Auflage vergriffen ist und man dann eben sich überlegt, lohnt sich das jetzt meinetwegen ein Werk nochmal neu aufzulegen oder
die Maschinen einzuwerfen.
Das ist ja erstmal sozusagen Initialkosten, und da könnte man zum Beispiel mit den Verlagen auch sprechen und sagen, ja, also wenn ihr Sachen habt, die einfach für euch zu wenig abwerfen, als dass ihr sozusagen mal eine neue Printauflage macht, dann gebt uns doch einfach das PDF und wir veröffentlichen sie elektronisch und ihr werdet damit unmittelbar in Verbindung gebracht, und EconStore ist dann praktisch schon Repository auch für solche, sondern nicht total nicht lieferbaren Werke oder so. Und
Wie viele Dokumente liegen heute auf eConStore?
26.000 sind das jetzt.
Okay. Das klingt ja schon mal alles nicht schlecht. Kannst du schon was sagen, wo die Reise hingehen wird? Also jetzt konkret eConStore, aber auch etwas allgemeiner, vielleicht Open Access. Mhm. Was du meinst? Ja.
Also ich denke mal, dass das es mit Sicherheit so sein wird, dass auch in den nächsten Jahren der klassische Verlagsmarkt oder der klassische Publikationsmarkt über Verlage organisiert wird. Und das betrifft eben, und also ich sag mal, es wird zunehmend von Print auf elektronisch übergegangen werden, weil einfach die Wissenschaftler, die Studenten einfach zunehmend auch elektronisch auch arbeiten und ja auch die Endgeräte sozusagen für Texte auch im elektronischen Bereich immer besser werden, ich sage mal so Kindle oder solche Sachen. Mhm. Von daher denke ich schon, dass einfach generell die elektronische Nutzung von Fachliteratur nimmt weiter zu und wird das Print weiter zurückdrängen. Und bei der Frage dann dieser Zugänglichkeit dieser elektronischen Literatur denke ich auch, dass überwiegend auch in den nächsten Jahren so ein Lizenzmodell gilt. Das heißt, dass ich eben nur dann, wenn ich entweder Pay-Per-View gemacht habe, also dass ich irgendwie vorher über Kreditkarte bezahlt habe, es dann auf den Volltext komme, oder wenn meine Einrichtung ein Abonnement hat und meine IP-Adresse zum Beispiel freigeschaltet ist, oder ich mich eingeloggt habe, komme ich auf die Literatur. Das wird, denke ich mir, auch in 5 Jahren, wenn man bis dahin mal vorausschauen will, das Hauptgeschäftsmodell bleiben. Gleichwohl denke ich aber, dass diese Scholle, wenn auch langsam, schmilzt und dass der Anteil von Open Access mit Sicherheit weiter wachsen wird. Dafür spricht zum einen, dass Wissenschaftler das weltweit favorisieren. Da gab es jetzt eben gerade eine große Studie, die unter anderem von der Max-Planck-Gesellschaft, aber auch von Springer unterstützt war und von der EU gefördert war, wo 50.000 Forschende weltweit befragt wurden. Und da haben 90% gesagt, sie favorisieren das Open Access Modell für ihre Fachliteratur. Mhm. Sowohl für das, was sie lesen, als auch für das, was sie publizieren. Das ist schon erstmal eine starke Aussage. Und das Zweite ist, da kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber wenn sozusagen das Geld weiterhin woanders ist, dann bleibt das alte Modell. Aber auch da muss man sagen, dass zunehmend gerade die Forschungsförderer, die ja einen Großteil der Forschung finanzieren, zunehmend sagen, also wenn wir Forschungsprojekte fördern, dann möchten wir auch, dass die Forschungsergebnisse frei verfügbar sind.
So wie diese Mandatidee.
Oder? Ja, wobei das ist dann nicht mal die Mandatidee, sondern das ist dann wirklich die Sache, praktisch wer zahlt, bestimmt. Und, und da geht es ja dahingehend, dass man eben sagt, meinetwegen in der Wirtschaftswissenschaft, es wird ein neues Forschungsprojekt ausgelobt von der EU und was ich, dann kriegen zwei Universitäten kriegen den Zuschlag, gibt es ein Forscherteam von, was weiß ich, 20 Forschern, die dann eben dran arbeiten, mehrere Millionen Euro, und die Forschungsergebnisse sollen dann aber eben sozusagen, dafür wird es dann einen eigenen kleinen Fonds geben, der dafür sorgt, dass eben diese Forschungsergebnisse auch von vornherein frei verfügbar sind. Und die Verlage reagieren ja auch zunehmend darauf. Ich habe ja schon das von Springer berichtet, und andere Verlage bieten, wenn sie schon nicht so ein gesamtes Open-Modell anbieten, aber zumindest die Variante an, dass einzelne Artikel dann auch sogenannt so freigekauft werden können. Das heißt dann, dass der Verlag dann sagt, okay, wenn du mir jetzt für diesen Artikel, der bei mir in meinem Journal veröffentlicht werden soll, sagen wir mal, $2,000-$3,000 gibst, dann wird ja egal, wie das Journal sonst verkauft wird, ist dieser Artikel immer frei zugänglich.
Okay.
Und das ist ein Trend, der deutlich zunimmt. Und man muss eben auch sehen, dass generell sozusagen Forschung immer stärker von nicht von sozusagen den allgemeinen Haushalten der Unis und Forschungsinstitute geleitet wird, sondern in immer mehr Fächern eben über solche Anreizsysteme, über Förderprogramme, die wiederum von Forschungsförderern kommen. Und wenn diese Forschungsförderer, und da ist der Trend ganz klar, Open Access unterstützen und auch sagen, von einem Projekt von 2 Millionen Euro haben wir auch mal wegen, was weiß ich, 50.000 Euro für die freie Verfügbarkeit der Publikation, dann ist das ein ganz klarer Trend. Man kann das übrigens schon sehen in den Bereich Naturwissenschaften, Life Sciences, weil dort eben auch Drittmittelförderer eine wesentlich größere Rolle schon spielen. als zum Beispiel in der Ökonomie oder noch weniger in Geisteswissenschaften. Und dort ist es ganz klar so, dass Open Access da im Bereich meinetwegen Biomedizin schon bis zu 30% erreicht hat, auch von den Journals selbst. Und also charakteristisch dafür, und ich glaube, das war so auch weltweit eine sehr einschneidende Geschichte, war eben der Beschluss vom NIH, National Institute of Health in den USA, was der weltweit größte Forschungsförderer ist. Also die, man muss sich ja vorstellen, in den USA finanzieren die halt gerade diese teuren medizinischen und naturwissenschaftlichen Projekte. Da fließt halt auch viel Steuergeld auch rein. Und die haben halt gesagt, schon Ende 2007, also alles das, was mit unserem Geld gefördert wird, muss eben nach einer Embargozeit von 6 Monaten frei verfügbar sein. Und da kam auch das ganz gut zusammen, dass eben schon zur selben Zeit auch eine Infrastruktur da war, um das aufzufangen. Nämlich, es gibt in den USA auch eine National Library of Medicine, und die haben eben auch ein großes fachliches Repository, ähnlich wie EconStore, das nennt sich PubMed Central. Mhm. Und PubMed Central ist ja sozusagen von diesem NIH beauftragt worden, das Default Repository zu werden für diese ganzen Papers, die dann eben diese Embargo-Periode durchlaufen haben. Und mittlerweile ist es so, dass eben auch Elsevier und Springer sozusagen direkte Abkommen haben mit PubMed Central, und weil die natürlich auch ihre Autoren dann nicht vergrauen wollen. Das heißt, da gibt es direkt elektronische Workflows, Schnittstellen, dass eben automatisch aus den Elsevier Journals nach einem halben Jahr, wenn die erschienen sind, die Papers eben in Repository reinlaufen. Und seitdem ist das Repository natürlich exponentiell gewachsen. Und ja, da sieht man halt mal, wenn sich ein Forschungsförderer, der entsprechend potent ist, dann eben positioniert, was das ausmachen kann. Und ich sag mal, die EU geht ja gerade in einen ähnlichen Bereich, also nicht ganz so exponiert, aber durchaus auch in dieselbe Richtung, dass auch dort Forschungsergebnisse aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm eben auch frei verfügbar sein sollen. Die DFG ist jetzt auch gerade sozusagen dabei, hier stärker sich in dieser Richtung zu positionieren, auch Publikationsfonds bereitzustellen für Zeitschriften, Artikel, die dann eben frei verfügbar sind. Und das ist für mich der ganz klare Trend, dass Open Access zunehmen wird.
Okay, nochmal Abschluss. EconStore in 5 Jahren?
EconStore in 5 Jahren. Ich denke mal, dass wir deutlich mehr Content haben werden. Und ich hoffe halt, dass insbesondere durch Projekte von Forschungsförderern, die sozusagen wirtschaftswissenschaftlichen Bezug haben, wir dadurch zum Beispiel auch einen großen Zuwachs haben werden, Zulauf haben werden, sodass wir halt eben nicht mehr überwiegend graue Literatur auf dem Repository, sondern überwiegend dann Verlagsliteratur nach einer bestimmten Embargozeit.
Okay, Dankeschön, Olaf.
Ja, gerne.